Ihr hört das FSK auf 93,0 MHz. Heute läuft die Sendung der Redaktion 3. Wie wird Rasse Realität? Wir haben einen Studiogast, und zwar Andreas Strippel. Hallo Andreas.
Hallo.
Den Autor des Buches NS-Volkstumspolitik und die Neuordnung Europas. Rassenpolitische Selektion der Einwandererzentralstelle, des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes 1939 bis 1945. Ja, ein langer Titel. Und in der Sendung soll es darum gehen, das, was im Buch steht, nämlich die NS-Volkstumspolitik im Zusammenhang mit der Neuordnung Europas während des Zweiten Weltkrieges, näher zu beleuchten, und zwar im Gespräch mit dem Autor direkt. Das Buch ist die Dissertation von Andreas Strippel und gerade dieses Jahr erschienen, also ganz frisch. Meine allererste Frage wäre, was war eigentlich dein Interesse dabei, darüber eine Dissertation zu schreiben?
Naja, letztendlich habe ich mich während des Studiums mit der Rasse und antisemitischen Politik des Nationalsozialismus beschäftigt. Und da kommt man ja doch sehr schnell dann auch auf die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa. Und da bin ich über diese Institution gestolpert und was sie so grob gemacht hat, nämlich halt Volksdeutsche aus Europa einzubürgern. Und ich habe mich schlicht und ergreifend gefragt, wie machen die eigentlich Rassepolitik, wenn sie nicht Juden erschießen? Also wirklich auf diese ganz banale Frage, da gibt es anscheinend eine Institution, die Rassenpolitik macht, die einem Integrationszweck dient, um es mal ein bisschen seriöser auszudrücken. Aber das ist schon das Erkenntnisinteresse, was dahinter steht. Also wie funktioniert Rassenpolitik?
Daran kann ich ja anknüpfen, wenn du diese Institutionen ansprichst, weil mir ging es so, dass ich zum allerersten Mal über diese Dinge gehört habe, über den Begriff der Einwandererzentralstelle gestolpert bin. Weil Nazi-Deutschland war ja kein Einwanderungsland wahrscheinlich. Wieso hatten die eine Einwandererzentralstelle? Wie soll man das verstehen?
Naja, kein Einwanderungsland stimmt halt eben über nicht, wenn man es so will. Es ist immer eine Frage, zu welcher Zeit man guckt. In der Vorkriegszeit war es kein Einwanderungsland. Da hieß Heim ins Reich erstmal neue Territorien dazu. Also Österreich dazu, das Sudetenland dazu. Und da stellt sich ja schon die Frage, wer wird Deutscher? Das hat man noch vergleichsweise einfach lösen können, indem man die deutschen Gesetze auf diese Gebiete ausgedehnt hat, also auch die Rassegesetze ausgedehnt hat und damit die Leute, die man nicht wollte, wieder rausgekegelt hat. Nach dem Krieg gegen Polen und dem Hitler-Stalin-Pakt war auf einmal eine andere Situation da, weil den Deutschen dann im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes aufgefallen ist, dass ja doch eine ganze Menge deutschsprachiger Minderheiten jetzt im Bereich der Sowjetunion leben. Und für die wollte man Verantwortung übernehmen. Kann auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Bereits Anfang 1939 gab es mit Italien Verhandlungen, die Volksdeutschen aus Südtirol auszusiedeln. Da wurde dann eine spezielle Aussiedlungsstelle auch schon unter Kontrolle der SS gegründet. Und im Zuge des Polenfeldzuges, wie man das so militärisch sagt, stellt sich dann halt auch die Frage, wie gehen wir denn mit den Deutschen, die jetzt in Stalins Bereich sind, um? Und dann hat man Ende September letztendlich die Umsiedlung beschlossen. Es ist formal ein Bevölkerungsaustausch. Also jetzt das mal zu quantifizieren, vom Baltikum 120.000 ungefähr, das sowjetisch besetzte Ostpolen 125.000, 130.000 Menschen und die rumänischen Gebiete, die an Ungarn und die Sowjetunion abgetreten wurden, die deutsche Bevölkerung von dort sind ungefähr 250.000 Menschen. Also alles in allem waren da auf einmal eine 500.000 Menschen, vermutlich deutscher Herkunft, die man ins Reich heimholen wollte. Also da die territoriale Ausdehnung hat nicht mehr die Leute eingefangen, sondern hat die Leute zurückgeholt in ein neu erobertes Territorium.
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, zeitlich. Das heißt also, das Hauptthema hier ist im Grunde die Nazi-Politik, ein neues deutsches Volk zu schaffen, in dem sozusagen alle, die irgendwie Deutsche sind, ins Reich geholt werden.
Also wenn man es ein bisschen vereinfacht ausdrücken will, kann man sagen, es geht um die Erfüllung eines Punktes aus dem Parteiprogramm der NSDAP von 1920, wo sie schon geschrieben haben, wir wollen, dass alle Deutschen in einem Staat leben. Also das kann man schon, da führt keine direkte Linie von 1920 zu 1939, aber es ist natürlich ein Motiv der NS-Politik, mit den deutschen Minderheiten in Osteuropa zu spielen, sie zu nazifizieren. Das hat relativ gut funktioniert in Polen, das hat relativ gut funktioniert mit den deutschen Minderheiten in Rumänien und im Baltikum, in großen Teilen der Sowjetunion wiederum gar nicht, weil da auch einfach der Zugriff nicht da war. Und so hat man da sowieso schon Kontakte gehabt, also vom nationalsozialistischen Deutschland zu diesen, wie es damals im Jargon der Zeit hieß, Volksgruppen. Und diese Kontakte hat man dann letztendlich auch benutzt, um bei der Umsiedlung, also die Umsiedlung zu organisieren. Wie das dann, der Begriff Umsiedlung ist halt auch zeitgenössischer Begriff. Inwiefern das alles freiwillig war, ist natürlich auch wiederum eine Frage. Also zumal man über den, also die, den Nazifizierungsgrad, wenn man das mal so nennen will, dieser sogenannten Volksgruppen, das ist ja zum Teil schon sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist im Baltikum und in Teilen Rumäniens ist eine relativ hohe Organisationsdichte in nationalsozialistischen Organisationen. Ostpolen, also Wolynien, Galizien, da ist es eher der Organisationskern, ist die Dorfkirche und die ist nicht nationalsozialistisch infiltriert gewesen. Das ist eine agrarische, fast noch vorindustrielle Gesellschaft im Ostpolen gewesen. Also bei den Menschen läuft es dann wieder ein bisschen anders ab, wie sie dann auch integriert werden und wie sie auf diese Integrationsangebote reagieren.
Integration ist auch ein schöner Ausdruck in diesem Zusammenhang, wo wir über Einwanderungspolitik reden. Ja. Vielleicht kommen wir später zu solchen Zusammenhängen und ich will auch später etwas genauer auf die Menschen eingehen, um die es konkret dann ging. Erstmal vielleicht noch das Thema, was du behandelst, ist aus meiner Wahrnehmung ein Thema, was normalerweise nicht nur nicht im Vordergrund steht, der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, sondern eigentlich ein sehr vergessenes oder ein sehr verdrängtes oder wie man das nennen möchte, Thema. Denn erstmal würde ich so auf so einer vielleicht Oberflächenebene sagen, bei der NS-Rassenpolitik ging es darum, was man kennt, erstmal im Deutschen Reich durch die Nürnberger Gesetze, die jüdische Bevölkerung, dann die Roma und Sinti und auch andere quasi auszubürgern, zu entdeutschen, wenn man so will, gemäß dieser Vorstellung, was dann Arier seien, als eines. Und dann weiß man, dass im Zweiten Weltkrieg dann Millionen von Menschen als Zwangsarbeiterinnen, als KZ-Häftlinge, als Kriegsgefangene ins Reich deportiert worden sind. Und die Gruppe, um die es jetzt geht, die sogenannten Volksdeutschen, auf den Begriff können wir vielleicht auch nochmal eingehen, ist aus meiner Wahrnehmung eigentlich ein Thema, was sonst überhaupt nicht thematisiert wird.
Ich denke, das hängt so im Großteil ganz stark mit einem der Nürnberger Nachfolgeprozesse ab. Das ist der 8. Nachfolgeprozess, in dem die Akteure dieser Umsiedlung zum Teil angeklagt worden sind. Und denen ist es gelungen, sich als unpolitische Bevölkerungsplaner und Wissenschaftsspezialisten darzustellen, die irgendwie Raumordnung betrieben haben und jetzt auch gar nicht involviert gewesen wären in solche Sachen. Und man hat sich irgendwie arrangieren müssen, auch mit dem spinnernden ideologischen Plänen der SS. Aber das wäre mehr so Not gewesen. Und das haben wiederum die Richter ganz gut, also haben das denen zum Teil abgenommen. Die sind sehr, sehr milde bestraft worden. Also in dem ganzen Komplex sind mehrere Institutionen. Da können wir auch später vielleicht nochmal drauf kommen, wie das institutionell zu fassen ist. Von der Einwandererzentralstelle selbst ist niemand angeklagt worden, zu keinem Zeitpunkt. Niemand von den Leuten ist irgendwann mal verurteilt worden für das, was sie als Mitglied dieser Organisation gemacht haben. Und damit war das eigentlich sehr, sehr lange abgegessen. Es gab dann in den 50er Jahren mal eine Untersuchung eines amerikanischen, US-amerikanischen Historikers, der sich mit diesem Komplex auseinandergesetzt hat, der aber auch den Rassismusfaktor relativ weit runtergerechnet hat und sich da auch sehr an die Prozessakten von Nürnberg gehalten hat. Und dann hat es letztendlich bis in die späten 80er Jahre gedauert, bis in Westdeutschland der Generalplan Ost anfängt wieder aufzutauchen. Vorher ist dann das Generalplan Ost, das sage ich gleich nochmal, vorher gab es eins, zweimal noch so kurzes Aufblitzen in der Literatur und dann Ende der 80er Jahre kam dann halt der Generalplan Ost. Das ist ein Konglomerat von Plänen zur Besiedlung Osteuropas, das von der SS erstellt worden ist. Und da fing es dann an, dass man sich damit näher auseinandergesetzt hat. Und als dann die Mauer fiel und auch Archive in Osteuropa zugänglich waren und man auch festgestellt hat, dass insbesondere die polnische Forschung dazu ja doch gar nicht so ideologisch verbohrt ist, wie man das gedacht hat, hat sich dann doch einiges in Gang gesetzt. Aber nach wie vor ist es mehr so ein Außenseiterteil der Forschung. Also es ist kein integraler Bestandteil der NS-Forschung.
Spontan fällt mir ein, wenn du die Nürnberger Prozesse nennst, dass ich mich frage, vielleicht hätte auch ich das gar nicht in erster Linie als Verbrechenskomplex wahrgenommen, die Umsiedlung von Leuten, die als Volksdeutsche gelten, im Nazi-Denken, warum das jetzt als Verbrechen
Also
zu werten
der
ist.
Umsiedlungsvorgang ist ja schon einmal ein Euphemismus. Wie gesagt, die Frage des Zwangs bei den Deutschen wäre nochmal zu diskutieren. Was damit aber einhergeht, ist, die werden ja nicht in ein leeres Gebiet gesiedelt. Da wohnen ja schon Menschen. Und das heißt, Ansiedlung von Deutschen heißt immer Zwangsdeportation, heißt Vertreibung und heißt auch Mord. Also da geht es ja darum, eine einheimische Bevölkerung zu vertreiben, auszulöschen. Auszulöschen jetzt noch nicht mal als physischer Begriff, sondern wirklich verschwinden zu lassen und ein Siedlungsgebiet für Deutsche zu schaffen. Und das ist etwas, wo ich denke, da haben die Ankläger beim 8. Nürnberger Nachfolgeprozess das sehr, sehr klar gesehen und im Zusammenhang zwischen genozidären Tendenzen, rassistischer Politik und der Umsiedlungspolitik eigentlich sehr gut herausgearbeitet. Die Richter sind den Anklägern nicht gefolgt, aber die Anklage hat das schon sehr, sehr, finde ich, sehr weitsichtig vorausgesehen, dass, also wie wichtig das sein könnte. Ist von der Forschung halt nicht rezipiert worden, weil das Urteil dann anders war.
Ja, okay. Dann muss man vielleicht nachher, wenn man sich die Sache noch mal etwas konkreter anguckt, darauf kommen, wie eben halt das eine oder die Umsiedlung von den einen ja mit der Vertreibung oder sogar Ermordung von anderen Gruppen zusammenhängt. Eine letzte Frage vielleicht noch zu diesem Komplex, worum es eigentlich geht. Du hast angesprochen, 1920 hat Hitler in meinem Kampf schon verewigt, dass es drum ging.
NSDAP-Parteiprogramm.
Entschuldigung, der, ach ja, im Gefängnis hat er meinen Kampf geschrieben. Im NSDAP-Parteiprogramm wurde das Ziel festgesetzt, die alle Deutschen heim ins Reich zu holen. Das heißt dann ja, wenn man da im Kopf hatte, diese Deutschen wohnen irgendwo in europäischen Ländern, dass da im Grunde schon Überfälle auf andere Länder und Krieg mit eingeplant worden
Also
sind.
die Revision der Ostgrenze war über die politischen Lager hinaus in der Weimarer Republik Konsens. Ich glaube, die Ostgrenze zu Polen ist, glaube ich, nie völkerrechtlich richtig anerkannt worden. Man auch mal, auch bis heute, muss man ja auch dann Verständnis auch gegenüber in Polen dann auch aufzeigen, wenn sie gerade bei der Frage Grenzanerkennung immer so besonders strikt sind. Was darunter unter der Revision zu verstehen ist, ist dann in den politischen Lagern wieder sehr, sehr unterschiedlich. Weil die Nationalsozialisten selbst sind dabei in erster Linie auffallend unkonkret. Klar wollen sie so Kerngebiete des alten Preußens, also Schlesien, das soll natürlich wieder zurück und der Danziger Korridor soll verschwinden. Also letztendlich das, was so auf einer deutschnationalen Rhetorik, die so das Reich in Grenzen von 1914 sieht, damit ist das erstmal kompatibel. Aber an sich halten sie sich bedeckt, ob es dann Schluss ist und wo wo Deutschlands Grenze im Osten liegt, ist erstmal gar nicht so sehr ihr Thema, weil das, also ist auch eine sehr erfolgreiche Strategie des Nationalsozialismus, sehr viel Unkonkretes zu versprechen, weil dann kann sich auch jeder erstmal was drunter vorstellen, was er gut findet. Und wie das dann in der Praxis umgesetzt wird, ist dann halt auch eine Frage von politischen Aushandlungsprozessen in der konkreten historischen Situation.
Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sich nochmal vor Augen führen muss, dass es gar nicht solche festen Grenzen über die Zeiten hinweg gab und dass es hauptsächlich ja um ein Gebiet geht, wo es immer umstritten war, zu welchem Staat gehört dieses Gebiet überhaupt.
Wobei, also eine Sache mir im Zuge meiner Recherche dann aufgefallen ist, die Vorstellungen waren natürlich hybrid, gingen letztendlich bis deutsche Besitzung fast in den Kaukasus, fast bis zum Ural. In der Praxis hat man sich dann aber doch sehr, sehr stark an Plänen orientiert, die mit den deutschen Besatzungszonen aus dem Ersten Weltkrieg nach dem Frieden von Brest-Litowsk übereinstimmen. Hat vielleicht aber dann auch eine ganz pragmatische Grund, dass man das erstmal gemacht hat, weil für sowas gab es halt schon mal Pläne. Also das ist ja auch ein, es ist ja ein riesiges Territorium. Das Ganze ist ja auch bei aller Menschenverachtung und Brutalität, die dahinter steht, ist das ja auch immer ein gigantischer logistischer Aufwand, der organisiert werden muss. In dem Zeitalter ohne Handys mal ganz banal. Kommunikation ist total, ist wirklich schwierig. Und das ist gar nicht irgendwie abwertend gemeint. Das ist, selbst in den hochindustrialisierten Zentren war Telefon kein allgemein zugängliches Mittel, was jeder im Haus hatte. Kommunikation ist halt ein schwieriger Punkt bei der Organisation von solchen Sachen.
Muss man vielleicht froh sein, dass es damals noch keine Computer und so weiter gab. Kommen wir mal mehr zu dem Thema, was überhaupt die Ziele des Ganzen waren. Hm. Also warum wollten denn die Nazis überhaupt alle Deutschen heim ins Reich holen oder wie du sagtest, alle Deutschen in einem Staat oder einem Reich vereinigen? Warum hätte es nicht gereicht, wenn man andere Gebiete erobert und die Leute dort beherrscht, wo sie sind?
Na, das hat auch was mit der Fähigkeit des Nationalsozialismus zu tun, seine ideologischen Prämissen kurzfristigen politisch-taktischen Erwägungen unterzuordnen. Der Hitler-Stalin-Pakt ist ja ein sehr eindrückliches Beispiel dafür. Man hat die Deutschen in Osteuropa erstmal als Verhandlungsmasse gesehen. Sie waren letztendlich, auch wenn sie selbst Akteure vor Ort waren, aus der Sicht der Nationalsozialisten erstmal Objekte von Politik, eine Schachfigur, die man einsetzt. Vor dem Krieg hat man sie halt unterstützt, damit sie ein Unruheherd sind und damit sie letztendlich auch immer einen Interventionsgrund für Deutschland in Osteuropa darstellen. In der Vorbereitung auf den Krieg spielte das auf einmal dann gar keine Rolle mehr. Also im Baltikum, in Ostpolen, in Rumänien. Und dann fiel halt auf, ja, die sind da, die muss man zurückholen. Dann ist der Krieg gegen Polen erfolgreich. Und dann wird die Maschinerie ja erst in Gang gesetzt. Nachdem die Hauptkampfhandlungen beendet sind, hält ja Hitler am 6. Oktober 1939 im Reichstag eine Rede. Und da sagt er, das System von Versailles ist beseitigt. Und was wir jetzt machen, ist eine ethnische Neuordnung Europas. Da kommt der Begriff, fällt er auch ganz an zentraler Stelle. Am Tag drauf wird Heinrich Himmler mit der Festigung deutschen Volkstums beauftragt. In dem Erlass steht auch nochmal diese Passage aus der Rede drin. Also die Folgen von Versailles sind beseitigt. Eine ethnische Neuordnung Europas. Die Aufgabe ist die Festigung deutschen Volkstums und den Schutz vor fremdem Volkstum. Man kann das also quasi als Ermächtigungserlass für eine Zwangsumsiedlung, eine ethnische Neuordnung begreifen. Was Himmler als erstes macht, er gibt sich den Titel Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums. Also der ist ihm nicht von Hitler verliehen worden, den hat er sich selbst gegeben und beginnt einen Apparat aufzubauen, der diese Umsiedlungsarbeit übernimmt. Es entsteht die Einwandererzentralstelle, die heißt anfangs Einwandererzentralstelle Nordost. die ist dafür zuständig, die ankommenden Volksdeutschen einzubürgern. Für die Volksdeutschen wird offiziell gesagt, das ist eine neuartige moderne Sammelbehörde, in denen, wo dann an einem Gang alles erledigt würde, was man sonst vor Ort bei 5 oder 6 Behörden machen würde. Was allerdings den Volksdeutschen gegenüber verschwiegen wird, ist, dass ein neues Element eingebaut worden ist, nämlich eine Rasseuntersuchung. Und zwar eine eugenische Rasseuntersuchung kann man ja noch ganz gut als medizinische Untersuchung tarnen. Eine rasseanthropologische Untersuchung mit Gesichtsvermessung hat hingegen dann doch etwas, wo der Betroffene dann schon merkt, hier passiert etwas, was ungewöhnlich ist. Aber es wurde den Leuten verschwiegen. Also,
Vielleicht noch mal genauer, eugenisch und
ja.
anthropologisch.
Also es sind unterschiedliche Spielarten von Rassismus. Der eugenische Rassismus funktioniert eher in einem medizinischen Sinne, ist halt auch eher bekannt dann über das Euthanasieprogramm, also die sogenannte Ausmerze von lebensunwerten Leben, also von Behinderten, in kriminalbiologischen Diskursen, also die Stigmatisierung von Menschen als Asozialen und dass das genetische Ursachen hat, dass das weitervererbt wird. Da kommt es her, es hat einen sehr ganz klaren rassistischen Duktus, hat aber einen sehr starke Orientierung in der Tat an der Biologie als Leitwissenschaft, an der Medizin und hat halt auch diesen Griff in bevölkerungspolitische Dimensionen, also Hebung der Volkskraft, Volksgesundheit, sind so Begriffe, die da mit reinspielen. Das Verhindern von Krankheiten, also man kann das alles auch in sehr, sehr freundliche und schöne Worte verpacken. Wohingegen der anthropologische Rassismus anders funktioniert, nämlich schlicht und ergreifend über das Äußere der Menschen. Und das sind eigentlich zwei Spielarten des Rassismus, die sich auf einer systematischen Ebene eigentlich bekämpfen. Also die nur ganz schwer kompatibel sind. Das hat wiederum die SS relativ wenig gestört. Es gab zwar innerhalb der SS dann immer wieder Reibereien zwischen den Medizinern und den sogenannten Rasseeignungsprüfern, die diese anthropologischen Vermessungen vorgenommen haben. Aber wie meistens das dann ist, wird das mit einem per Ordre de Mufti, in diesem Fall dann halt von dem Vorgesetzten, geklärt, wer da die Leitwissenschaft ist. Da hat sich in diesem Fall das Anthropologische durchgesetzt. Und dann arbeitet man auch wieder ganz friedlich zusammen. Und sie zwar arbeitet mit den Widersprüchen, behauptet aber letztendlich in dieselbe Richtung zu arbeiten und negiert den Widerspruch dann wiederum. Das ist eigentlich eine sehr schizophrene Situation.
Da tun sich gleich mehrere Fragen auf. Vielleicht erstmal zu diesem Komplex ganz konkret. Was heißt denn das dann? Mussten Leute irgendwo in ein Büro und da wurden sie sozusagen vermessen nach Körperteilen, nach Aussehen durchgescannt? Einerseits, andererseits wurde geguckt, gibt es in der Familie Behinderung, Geisteskrankheiten, solche Sachen? Und hieß das dann, okay, der eine Sohn kann nicht mit eingedeutscht oder nach Deutschland gebracht werden, weil der hat ja eine Krankheit und der Opa ist eh schon geisteskrank, der bleibt mal auch weg? Oder wie soll man sich sowas konkret vorstellen?
Also vielleicht mal, wie das auch eingebettet ist. Dieser Gesamtablauf wurde von den Akteuren der Einwandererzentralstelle selbst Schleusung genannt. Ist dann am Anfang ganz normal etwas, was jede Meldebehörde macht, werden die Daten aufgenommen. Danach werden Ausweisbilder gemacht. Also letztendlich erstmal bis dahin ganz normale Verwaltungsarbeit einer Meldebehörde. Wie gesagt, mit dem Zusatz der Ausweisbilder und dann kam halt die sogenannte Gesundheitsabteilung. Da wurde dann in der Tat eine medizinische Kurzuntersuchung gemacht und dann wurden von den Menschen tatsächlich Krankheiten in der Familie abgefragt. Also man hat das dann das aufgenommen, hat das in spezielle Karteikarten eingetragen und Entschuldigung. Und im Zuge dessen wurde dann auch eine rassenanthropologische Untersuchung vorgenommen. Da gab es auch Kennkarten, die funktionierte letztendlich so ein bisschen wie die Rassemusterung für einen SS-Kandidaten. Das hat letztendlich die Kennkarten sozusagen vorgegeben. Also da wird letztendlich aus der verschrobenen anthropologischen Musterung einer rassischen Elite, als sie sich die SS ja gesehen hat, wird dann auf einmal ein allgemeines Zugangsmerkmal zum deutschen Volk, was ich eigentlich für einen sehr bemerkenswerten Schritt halte. Und da wird dann tatsächlich untersucht, wie groß sind die Menschen, Augenform, Augenfarbe, Haarfarbe, Haarform, Nasenform. Und das Ganze wird dann in ein sehr kompliziertes Zahlensystem überführt, wo dann am Ende Wertungsnoten rauskommen. Und mit der Wertungsnote 1 ist man dann quasi dem Ideal des Arias am nächsten. Man hat das dann auch in anderen wissenschaftlichen Jargon gefasst. Also der Begriff des Arias taucht da gar nicht als wissenschaftliche Ordnungskategorie auf, ganz nebenbei. Hat dann irgendwie so Rassekategorien, aber ich glaube, das ist einfach nicht so wichtig, dass man irgendwie weiß, wie sie das zusammengepuzzelt haben. Wichtig ist halt, dass man wirklich banal sagen kann, groß, blond, blauäugig hat geholfen.
Aber da muss ich trotzdem noch mal genauer ansetzen, weil das, denke ich, weiß man ja auch nicht so unbedingt so genau, wie das war, wenn also die Menschen damals, die Männer dann ja Mitglied in der SS werden wollten. Dann wurden Leute, die vielleicht zu dunkelhaarig, zu klein, zu dick waren, sage ich mal, die wurden dann gar nicht in die SS aufgenommen. Das heißt, es gab so bestimmte Kriterien dessen, was als irgendwie Elite galt. Und dann, wie du ausgeführt hast, in einem zweiten Schritt wurden solche Kriterien für Eliten des Deutschtums oder was als Rassekategorien definiert oder wie?
Also die SS hat Anfang der 30er Jahre diese Rasseuntersuchung eingeführt als Zugangsmerkmal. Man musste als SS-Rekrut eine bestimmte Körpergröße haben, man musste einem bestimmten Ideal des arischen Menschen entsprechen, zu einem Minimum. Und wenn man das nicht getan hat, ist man nicht reingekommen worden. Ist man nicht reingekommen. Oder wenn man gut genug ausgesehen hat, aber dummerweise einen jüdischen Vorfahren hatte, dann ging das auch nicht. Da zeigt sich halt auch schon wieder eine Grenze dieses Konzepts. So, oder ein Widerspruch dieses Konzepts. Man behauptet, man kann Rassen an der Nase sozusagen erkennen, kann man aber offensichtlich nicht. Weil man braucht ja dann noch Kirchenbücher, ob man nachforschen muss, ob da nicht vielleicht doch ein jüdischer Vorfahr dabei war. Und dieses Konzept ist die Grundlage, auf der dann die Rassenuntersuchung für die sogenannten Volksdeutschen entwickelt wird. Wobei dann auch das zum Teil ja auch von SS-Ärzten gemacht wird und dann auch gleich bei den geeigneten Kandidaten für die SS geworben wird. Also da ist gerade am Anfang bei der Selektion, ich benutze den Begriff Bewusstselektion, der Baltendeutschen ist ganz, ganz massiv für die Waffen-SS geworben worden und auch sehr erfolgreich für die Waffen-SS geworben worden. Also die Volksdeutschen waren auch ein Rekrutierungsreservoir für die Waffen-SS, weil das waren noch keine deutschen Staatsangehörigen, also konnten sie nicht in der Wehrmacht dienen. Und die Waffen-SS hat sich aber nicht darum gekümmert. Für die hat es gereicht, wenn sie arisch waren.
Vielleicht auch noch mal zu diesem Komplex eine letzte Frage, bevor wir dann näher auf dieses Rassedenken eingehen. Noch mal, wie man sich das konkret vorstellen soll. Am 1. September 1939 Überfall auf Polen. Das Gebiet wird geteilt zwischen der Sowjetunion und Deutschland. Dann gibt es jetzt ein neues Gebiet, was früher irgendwann mal deutsch gewesen war und deswegen als deutsch gilt oder wie auch immer da die Aufteilungskriterien genau waren. Und da sind jetzt Menschen, da sind welche, die sind Deutsche, andere sind Polen, andere sind noch was anderes, was Drittes, was Viertes. Und was passiert dann konkret?
Also genau genommen gibt es dann erstmal zwei Territorien, weil die annektierten Gebiete, die formal dem Deutschen Reich angeschlossen werden, und das sogenannte Generalgouvernement. Was juristisch haben sich da die Nazi-Juristen also wirklich haben versucht, neue Begriffe zu finden, und das hieß dann irgendwann mal ein Nebenland des Reiches. Es ist von daher halt wichtig, dass in den annektierten Gebieten, im sogenannten Wartegau und Danzig-Westpreußen und Ostpreußen ist auch noch vergrößert worden, ist etwas hinzugekommen. Deutsche Währung, deutsche Gesetze, deutsche Steuern. Generalgouvernement galt weiter der Zloty als Währung. Und man wusste noch nicht so genau, was man damit will. Aber schon da hat man sich eigentlich nicht mehr an die Grenzen von 1914 zum Beispiel gehalten. Es wurde das Industriegebiet um Lodz, wo es zwar auch eine deutsche Minderheit gab, aber das nie zu keinem Zeitpunkt mal österreichisch oder preußisch war und deutsch schon gar nicht, hat man dann mitgenommen, weil es natürlich einfach eine strategisch wichtige Sache war, so eine starke Industriestadt zu haben. Ich erwähne Lodz halt auch deswegen, weil die Stadt dann nach ihrer Umbenennung zu Litzmannstadt, nach einem General aus dem Ersten Weltkrieg, zur zentralen Drehscheibe dieser Bevölkerungsverschiebung, die da stattfindet, wird. So auch der Sitz der Einwandererzentralstelle ist dann in Lodz. Um Lodz herum entsteht ein riesiges System von Lagern, und zwar sowohl für Volksdeutsche als auch für Polen, die ausgewiesen werden und dort auch selbst nochmal untersucht werden. Und da entsteht halt letztendlich auch sehr, sehr stark ganz, also viel Know-how. Das klingt jetzt ein bisschen banal, ne? Steckt natürlich eine ganze Ecke dahinter, dass der Ablauf wird dort sehr, sehr stark durchorganisiert und normiert. Von daher ist es ein relativ wichtiger Punkt. Und es entstehen auch noch ganz andere dann Dinge, die letztendlich auch zeigen, dass diese ganze Politik eben keine normale Umsiedlungspolitik war, sondern eben integraler Bestandteil einer Politik, die halt eben auch mit Mord und Vernichtung zu tun hat. In einem Vorort von Lodz wird ein kleiner Bahnhof genommen und dort wird ein System entwickelt, wo täglich mehrere tausend Menschen mit Güterzügen ankommen, am Bahnhof von Selekteuren der SS grob untersucht werden und dann in Baracken zum Duschen geschickt werden. Das passiert als Mordprozess dann später in Auschwitz. Und das Interessante ist, dass die Sprache beibehalten wird. Also das ist, ich denke, daher wichtig ist, dass es nicht nämlich bei der Tarnsprache beim Holocaust nicht einfach um eine fiktive Tarnsprache handelt, sondern in der Tat zeigt, dass es verwoben war in ein Programm einer ethnischen Neuordnung, in einen politischen Prozess, der bei diesen Umsiedlungen seinen Anfang genommen hat. Es ist jetzt nicht so, dass da eine gerade Linie hinführt und dass das ganz einfach ursächlich ist, aber es ist ein Politikzusammenhang. Ich habe das in meinem Buch als genannt, dass die Volkstumspolitik die Matrix bildet, auf der Vernichtungs- und Siedlungspolitik durchgeführt wird. Also die Vorstellung ethnisch homogener Gebiete bildet die Gedankenmatrix, in dem beides stattfindet und verbindet es auch miteinander.
Parallel dazu wird doch auch die Euthanasie durchgeführt, zum Teil doch auch ähnlich, dass die Leute dann in Duschräume geführt werden, aus denen dann Gas strömt.
Das ist auch eine andere Quelle. Es ist ja auch nicht die einzige Quelle. Also ich sage auch nicht, dass von da aus hin ein direkter Weg führt. Aber was ich halt spannend fand, ist, dass da in der Tat Know-how ausprobiert wird, was später in dem Vernichtungsprozess sich wiederfindet. Er hatte jetzt nicht Gelegenheit, das genau zu verfolgen. Also zum Beispiel von der Euthanasie zu den Morden in Treblinka gibt es eine personelle Kontinuität. Das sind dieselben Leute. Das kann man relativ einfach nachvollziehen. Auf der anderen Seite, zum Beispiel die Ärzte der Einwandererzentralstelle, da sind ja auch einige sehr prominente Fälle dabei. Josef Mengele hat sein Selektionshandwerk bei der Einwandererzentralstelle erlernt. Gerd Schidelowski, auch ein prominenter SS-Arzt und Mörder, hat bei der Einwandererzentralstelle sein Handwerk als Selekteur erlernt. Der Chef der Gesundheitsabteilung war vor, Meixner war vorher als Lagerarzt im KZ Dachau tätig. Also da passt, das ist ja nicht zufällig. Also die Leute arbeiten letztendlich in beiden Bereichen. Das ist der erste Leiter der Einwandererzentralstelle, Dr. Martin Sandberger, ein Jurist. Der hat die Einwandererzentralstelle bis kurz vor dem Angriff auf die Sowjetunion geleitet und wird dann Chef des Einsatzkommandos 1A bei der Einsatzgruppe A im Baltikum, verurteilter Massenmörder. Der wirbt dann im Spätsommer 41 Leute von seiner alten Dienststelle ab, von der Einwandererzentralzelle, zu seinen Mordkommandos. Genau mit dem und begründet das damit, wir sind selektionserfahren. Das sind Leute, die können das schon. Die können einen Balten von einem Deutschen, von einem Juden unterscheiden. Die können die Arbeit. Also es ist ja nichts, was ich mir jetzt selbst dann hinterher rein analysiere. Die Akteure selbst sehen den Zusammenhang auch ganz zentral. Ich finde das eigentlich auch sehr, sehr spannend. Also ich habe das sehr, sehr stark vermutet. Und als ich dann über diese Quellen gestolpert bin, dachte ich mir so, okay, das kann man jetzt dann bei aller gebotenen Quellenkritik auch mal ernst nehmen, was die da schreiben.